Hallo zusammen, willkommen zum Salsa Podcast mit Holger Wistler.
Er ist vermutlich der bekannteste DJ für Salsa Cubana in Deutschland. Und das, obwohl er schon seit einiger Zeit auf Teneriffa lebt. Er verbrachte die ersten 15 Jahre seines Lebens in seinem Heimatland Kuba und erinnert sich noch gut an seine erste Zeit in Deutschland. Seine ersten DJ-Auftritte und den Moment, an dem er wusste, er hat es geschafft. Für mich ist er als DJ ein absolutes Vorbild und als Mensch ein toller Freund geworden. Ich bin froh, den zweiten Salsa-Podcast mit ihm aufnehmen zu dürfen. Herzlich willkommen, DJ Leo de Cuba. Moin moin.
Oder Servus. Du bist ja eigentlich aus Süddeutschland.
Genau, Servus. Hallo, wie geht's?
Leo, man hört bei dir im Hintergrund, bei euch ist groß Action, denn ihr seid mitten im Umzug.
Ja, genau, so ein richtiger Zeitpunkt erwischt.
Aber du wohnst, das wissen die wenigsten, ja schon länger nicht mehr in Deutschland, sondern in Santa Cruz auf Teneriffa, Kanarische Inseln neben Afrika.
Genau, ich bin sozusagen wieder nach in Süden gewandert.
Santa Cruz ist ja auch, also ich bin einmal da gewesen. Ist ja schon mega schön auch, ne? Die Altstadt.
Ja, es ist eine schöne Stadt. Nicht so groß, wie wir viele von uns in Deutschland so kennen. Große Stadt oder sowas in der Art. Aber ist schön. Vor allem sonnig.
Ja, das vermissen wir hier so ein bisschen. Wobei wir hatten die letzten Wochen hier in Deutschland auch echt gutes Wetter. Wir können uns eigentlich gar nicht beschweren. Genau, wenn sich jemand beschweren kann, dann seid es eigentlich ihr, ne? Weil ihr habt ja in Spanien jetzt seit etlichen Wochen, ich weiß gar nicht wie lange, 6, 7, 8, 10 Wochen Ausgangssperre, richtig?
Ja, wir sind schon jetzt dabei, irgendwie fast 50 Tagen schon mit den Quarantäne dran sozusagen.
Schon hart. Das heißt, ihr dürft gar nicht raus?
Gar nichts. 10 Minuten entfernt habe ich Strand. Und ich darf es riechen, aber nicht gehen.
aber einkaufen geht und ja, das war's aber, ja?
Nur einkaufen und Sachen, die wirklich notwendig sind, zum Beispiel jetzt, wenn man wirklich zum Arzt gehen muss, Apotheke oder hier, normal Lebensmittel einkaufen, ja.
Aber du hast deine Frau, oder die hat dich auch noch nicht erschlagen in den letzten 50 Tagen, ja? Nee, wir gehen euch noch nicht auf den Keks.
Nein, noch nicht. Ich sag's dir auch, bis jetzt habe ich keinen einzigen Tag Langeweile gehabt.
Was hast du gemacht? Das wäre eine Frage von mir gewesen. Wie hast du dir die Zeit bis jetzt vertrieben?
Puh, schwer, wie soll ich sagen? Ich habe viele Sachen, die ich noch vor langer Zeit machen sollte, habe ich jetzt mal teilweise gemacht, und zwar ein bisschen meine Musik komplett mal zu organisieren. Und das ist eine harte Arbeit, sage ich dir. Und viele neue Sachen, die ich eigentlich nicht geordnet habe, wirklich mal einen Ordner und viel Musik organisiert sozusagen.
Ja, ich kenne das ja so ein bisschen auch. Das nimmt extrem, wenn man es vernünftig machen will, das nimmt extrem viel Zeit in Anspruch.
Ja, das erste Mal, wo ich es gemacht habe, war ich 15 Tage dabei. Mindestens waren 15 Tage, 8 Stunden am Tag.
Wahnsinn.
Und ich war noch nicht fertig mit alles. Bin ich immer noch nicht.
Ja, aber wenn es schlecht läuft, habt ihr ja noch ein paar Tage Quarantäne.
Ja, jetzt noch 14 Tage.
Da geht es uns hier ja in Deutschland tatsächlich ein bisschen besser.
Gut,
auch wenn wir kein Meer haben. Aber wir können zumindest rausgehen und spazieren. Und
das ist schon mal was.
Amal, du machst ja auch die Facebook-Shows im Augenblick.
Ja, wir haben ein neues Projekt. Wir haben uns ein paar DJs, Europa und Amerika, USA, auch Mexiko, Peru, haben wir uns zusammengesetzt und, wir haben uns gequatscht und wir waren uns ein bisschen einig und wir haben dieses neue Projekt gestartet, heißt Quarantimba, und auch ein bisschen das Ganze mal zu unterstützen für die Leute, die kubanische Musik hören, die kubanische Musik mögen, mal jeden Tag eine Livestreaming zu machen. Und wir sind gerade dabei. Wir haben gestern eine Quarantimba-Marathon gehabt, 12 Stunden, 12 DJs am Stück, ohne Pause oder doch ein bisschen Pause zwischendran, so waren so 5, 3 Minuten dazwischen. aber das erste Mal, dass 12 Stunden lang im Internet kubanische Musik, nur kubanische Musik gespielt worden ist. Das war gestern unsere sozusagen Rekord.
Herzlichen Glückwunsch. Wie viel Menschen hören oder gucken bei sowas zu?
Wir haben unterschiedlich, weil zum Beispiel gestern waren wir 12 Stück. Wir haben um 12 Mittag angefangen bis irgendwann mal um 1 und immer so zwischen 150 und das meiste, was wir gehabt haben, waren genau knapp 2000 Leute.
Wahnsinn.
Man glaubt es nicht, aber das war richtig gut.
Das ist ja geil.
Ja.
Sehr geil. Wir hatten eben über die Quarantäne gesprochen bei euch in Spanien. Das hat für dich wahrscheinlich auch wirtschaftliche Auswirkungen, oder?
Sehr hart.
Wie kommst du über die Runden gerade?
Sehr, sehr, sehr hart, würde ich sagen. Über die Runden zum Glück, sage ich mal so, meine Frau hat jetzt eine gute Arbeit gehabt und bis jetzt ist es nicht so, dass wir jetzt hier leiden oder richtig leiden, aber es ist schon hart, ist schon hart.
Wir müssen dir also keine Nahrungspakete schicken mit frischer Pasta oder sowas?
Bis jetzt noch nicht.
Okay, aber sag Bescheid, wenn es soweit ist.
Danke.
Du, lass uns mal eine Zeitreise machen ins Jahr 1987. Da hat unter anderem Erich Honecker als erster DDR-Staatschef die BRD besucht und Michael Gorbatschow und Ronald Reagan haben den INF-Vertrag über den Abbau von nuklearen Mittelstreckenwaffen unterzeichnet. Da ist aber noch was passiert.
Da bin ich geboren.
Genau. Die drei großen elementaren Ereignisse in 1987.
Danke.
Du bist geboren worden auf Kuba.
Genau.
Hast du, oder welche Erinnerung? Du warst ja relativ lange, du bist ja erst mit, ich glaube mit 15 nach Deutschland gekommen.
Ich bin Ende 15 nach Deutschland gekommen. Das heißt, ich bin 87 geboren nochmal im Februar und bis 6. Juni 2002 bin ich auf Kuba. Habe ich auf Kuba gelebt und meine komplette Kindheit und Grundschule habe ich sozusagen mal in Kuba gehabt.
Das heißt, du warst komplett auch im Kindergarten.
Genau.
Heißt bei euch, glaube ich, ist
alles durchgemacht.
Genau, Circulo Infantil.
Genau, Circulo Infantil, Escuela Primaria y Escuela Secundaria.
Das ist für die, die noch nie auf Kuba waren, das sind im Prinzip die 6 Jahre Grundausbildung, die du hast.
Vielleicht die aus DDR sind oder die DDR-Zeiten mal gelebt haben oder irgendwie was. Ich war ein Pionier sozusagen in die Schule.
Du hattest dann auch so ein rotes.
Genau.
Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit auf Kuba?
Aber sehr, sehr schöne Erinnerung, wirklich sehr schöne Erinnerung. Die Straße vor allem, die Kindheit ist komplett anders wie in Deutschland. Ich habe selber eine Tochter, 7 Jahre alt gerade, und die Kindheit ist komplett anders, komplett anders. Man spielt wirklich, sage ich mal so, man hat wirklich eine andere Kindheit, eine andere Art zu wachsen sozusagen, wie das Leben ist sozusagen.
Kannst du ein Beispiel geben? Was habt ihr gemacht als Kinder?
Auf die Straße gespielt mit Sandkasten, wie soll ich sagen? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, da hat es mal in Kuba geregnet und wir sind in die Straße gegangen, barfuß, 2 Stunden Regenzeit haben wir so durchschnittlich mal gehabt, wenn es Regen kommt. Und 2 Stunden lang haben wir Kinder zum Beispiel unter dem Regen gespielt und barfuß dann zum Fluss gegangen, Fluss gebadet, andere Spiele, Kinderspiele, Baseball gespielt, ohne Handschuhe, ohne Baseballschläger, sondern mit einem Bässen, Stock und Ball haben wir gefangen mit Mütze. Wer keine Mütze hat, hat irgendwie den Schuh ausgezogen und mit den Schuhen den Ball, solche Sachen. Da muss man wirklich mal in Kuba leben und das Ganze mal wirklich mal so spüren oder gesehen zu haben. Das ist ein komplett anderes Erlebnis.
Ist das heute immer noch so wie damals?
Teilweise schon. Ich meine, ja. Wir haben 2020 und die Zeiten ändert sich und es ändert sich überall. Kein Kubaner vor 10 Jahren hatte ein Handy in der Hand. Kein Kubaner vor 5 Jahren hat Internet in der Hand gehabt. Und jetzt teilweise ist ja so. Deswegen, die Zeiten ändert sich. Vieles bleiben gleich wie früher, aber es gibt eine Entwicklung sozusagen. Hm.
Was haben deine Eltern damals gemacht?
Mein Vater war Mechatroniker, das heißt Automechaniker, und meine Mutter war Chefin, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, Chefin eine Firma, eine staatliche Firma.
Aber beide haben gearbeitet. Das heißt, du bist tatsächlich in den Kindergarten gewesen und bist dann abends wieder dann zu deinen Eltern zurückgegangen.
Zu meiner Mutter. Ja. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Also in Kuba ist ein bisschen alles anders. Meine Eltern haben sich, wo ich 3 Jahre alt war, und ich habe ja bei meiner Mutter gewohnt, aber wir haben über meinen Vater gewohnt. Das heißt, ich habe noch alles irgendwie noch mitbekommen.
Also das heißt, obwohl deine Eltern getrennt waren, hast du im Prinzip bei den Elternteile um dich herum gehabt.
Genau.
Ja. Warum du bist dann mit deiner Mutter ausgewandert nach Deutschland?
Ja, genau.
Was war da der treibende Grund? Also warum kam die Entscheidung?
Die Entscheidung kam, das war nicht gewollt, sondern es war eher ein Zufall. Und zwar aus DDR-Zeiten, vielleicht weißt du ja, dass viele Kubaner nach Deutschland gekommen sind, um zu studieren und zu lernen und zu... keine Ahnung, da was gemacht worden ist. Also studieren und lernen. Und zu der Zeit waren Tante von mir hier. Und aus Glück des Lebens haben sich meine Mutter und meine Stiefvater, ist wie mein Vater sozusagen, haben sich kennengelernt. Und dadurch bin ich ja irgendwann mal nach 5 oder 6 Jahren seit die zusammengekommen sind, bin ich ja nach Deutschland gekommen.
Ist er Deutscher?
Ja, ist er Deutscher.
Ah, die haben sich dann, das heißt, deine Mutter und dein Schwiegervater haben sich auf Kuba kennengelernt und
genau.
Und hatten dann eine Fernbeziehung und irgendwann
eigentlich so groß? Nein, eigentlich nicht. Es war keine Fernbeziehung, weil meine Mutter ist ständig von Deutschland Kuba gereist. Das heißt,
okay.
War vielleicht... Manchmal war mehr Zeit meine Mutter hier in Deutschland, war in Deutschland und dann nach Kuba für ein paar Monate und dann wieder zurück. Das war immer ein Hin und Her.
Okay, und du bist aber auf Kuba geblieben die ganze Zeit, weil du musstest ja in die Schule.
Ich bin auf Kuba geblieben und ich wollte eigentlich am Anfang gar nicht hierher nach Deutschland kommen.
Ich überlege gerade, du bist mit 15 gewesen. Das heißt, du wirst vermutlich deine zweite Freundin gehabt haben auf Kuba. Das wird auch die Zeit gewesen sein, wo man vermutlich auch nicht wenig feiern geht?
Doch, teilweise schon. Ich kann mich erinnern, war ich vielleicht 13, 14 oder so, da bin ich mal von zu Hause, bin ich einfach abends mich angezogen, dann eine hintere Tür und bin ich auf Live-Konzerte auf die Straße gegangen. Und dann irgendwann mal abends, dann spät abends wieder reingekommen, reingeschmuggelt, so hier bin ich wieder da. Oder zum Disco, zum Partys gegangen. Das ist normale Kindheit in Kuba.
Ja, genau. Du hattest dann auch alle Freunde auf Kuba, und dass man dann umziehen muss, das ist, glaube ich, echt schwierig in dem Alter.
Ja, das war schon ein bisschen kompliziert.
Lass mich noch eine Frage über Kuba stellen. Wie wichtig war Musik damals für dich?
Ich bin damit aufgewachsen, weißt du. Ich habe mit meiner Musik bei mir in mein Leben hat nicht angefangen, wo ich hier sozusagen mal DJ angefangen zu spielen habe, sondern das war schon als kleines Kind. Ich war Teil einer Theatergruppe in Kuba. Und da hat es schon für mich angefangen. Und das war ganz klein. Es gab Zeiten, wo ich da nichts gemacht habe, aber da hat schon angefangen. Und Musik war schon immer ein Teil von mir.
Spielst du selbst ein Instrument? Oder hast du das richtig gelernt?
Richtig gelernt, wie soll ich sagen? Also wenn man mich kennt und man mich so in kubanischen Festivals sieht, habe ich immer so Instrumente dabei, sei es meine Güiro oder meine Klave oder meine Glocke. Und das spiele ich immer. Aber ich habe das nicht richtig gelernt, das heißt irgendwie bei einer Schule, sondern Ohren. Meine Ohren, Rhythmus und die Interesse daran hat mir das Ganze sozusagen mal rein imprägniert.
Ja. Ja, ja. Wie ist es mit Tanzen?
Tanzen, meine ersten Schritte habe ich von einer Tante von mir gelernt. Wir waren mal jeden Sonntag bei ihr. Und das war meine erste Salsa-Schritte sozusagen. Tanzen tut jeder kleine Kind mit 5 Jahren schon auf die Straße, wenn man Musik hört. Aber so richtig Tanzen habe ich bei einer Tante von mir gelernt. Meine ersten Schritte habe ich bei meiner Tante gelernt sozusagen. Und ja, das waren meine ersten Schritte. Und danach einfach nur so normal. Aber es gab eine Zeit in Kuba, oder ich weiß nicht, ob es noch immer ist, heißen Escuelas al Campo. Das heißt, während des Schuljahres, einen Monat lang, geht die ganze Schule zum Wirtschaften. Das heißt, Kartoffeln sammeln oder Bananen sammeln oder irgendwie für die Stadt ein Teil sozusagen zu helfen. Ja? Immer so Wirtschaft. Das heißt, wir waren am Landen einen Monat lang, da waren es 45 Tage oder sowas in der Art, weiß ich, kann ich mich nicht erinnern. Und da war die ganze Schule in so eine Alberge, weiß nicht, wie das auf Deutsch das Ganze heißt. Das heißt, wie eine Schule mit Laternen für Kinder und alles drum und dran. Und wir waren alle da und da hat meine große Interesse für Tanzen angefangen. Da haben wir, ich kann mich erinnern, jeden Abend haben wir Röder getanzt. Jeden Abend. Und das war immer die Highlight. Das war sozusagen meine ersten großen Schritte in das Tanzen.
Wie präsent ist denn das Tanzen auf Kuba? Es gibt ja viele, die noch nie da gewesen sind. Wie präsent ist das in den Straßen für dich als Kind gewesen?
Man tanzt sehr viel. Man tanzt sehr viel in Kuba. Und wie präsent das Ganze ist, ist unterschiedlich. Jetzt gerade oder seit ein paar Jahren ist das Reggaeton in Kuba eine Boom. Okay? Und jeder hört Reggaeton und jeder mag diese Musik irgendwie teilweise. Und das hat sehr viel das ganze Salsa, sozusagen das Salsa-Leben in Kuba mal nicht unterdrückt, aber schon, wie soll ich sagen,
verdrängt so ein bisschen.
Verdrängt. Und nicht viele Leute können tanzen. Es ist nicht so, jeder in Kuba kann tanzen. Nein, nicht viele Leute können tanzen. Zum Beispiel, wenn ich sehe selber, mein Vater kann keinen Schritt, meine Mutter, auch wo ich jetzt hier in Deutschland eine Tanzschule hatte, kann so ein bisschen was, aber das war's.
Aber die können, aber die konnten sich bewegen wahrscheinlich.
Ja, jeder kann sich bewegen. Auch ein Deutscher kann sich bewegen. Es sind andere Mentalitäten, anderes Art zu leben, zu erwachsen zu werden und alles drum und dran. Das ist komplett ein bisschen anderes, ich sage mal so, anderes Mentalität.
Ja, ja. Leo, du bist dann ja mit 15 Jahren mit deiner Mutter zusammen nach Ostdeutschland gezogen. Genau. Es war in der Nähe von Gera, oder?
Genau, in Triptis heißt das Ort.
Ist auf ja, die, ich musste das, warte mal, A9. Ich musste gestern googeln, wo Triptis liegt, weil ich kannte den Ort überhaupt nicht. Und das ist dann, ja, ist unter Gera.
Genau, da bin ich, das war meine erste Heimatort sozusagen in Deutschland.
Wie war das für dich? Ganz ehrlich, du kommst aus Kuba, es ist immer schönes Wetter, du hast deine ganzen Freunde vor Ort und kommst dann in ein Land, wo du eigentlich niemanden kennst, wo du die Sprache nicht wirklich sprichst und wo keine Freunde von dir sind. Und es regnet die ganze Zeit.
Es war sehr hart. Die ersten 6 Monate waren sehr, sehr hart, sage ich dir. Weil meine Schwester und ich sind wir zusammen nach Deutschland gekommen. Und meine Mutter, ich kann mich sehr gut erinnern, meine Mutter hat einen Lehrer ein Lehrer in Kuba für uns organisiert, der uns Deutsch beibringt sozusagen. Aber denkst du, dass der Leo irgendwie Interesse hatte, an Deutsch zu lernen, wenn draußen in der Straße irgendwie gespielt wird oder irgendwas? Nein. Und eigentlich haben wir von denen schon eine Idee gehabt, aber an sich wirklich nicht gelernt. Und meine ersten Worte, meine erste richtig, wo ich mich wirklich gut erinnern kann, und zwar am Flughafen, am Flugzeug haben wir ein bisschen was gelernt. Und das waren meine ersten richtig imprägnierte deutsche Wörter. In dem Flug von Kuba nach Deutschland.
Was für Worte waren das?
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Nummer bis 10, dann danke, bitte um Wasser.
Also da muss ich dir ein Kompliment aussprechen. Du bist zwar schon ein paar Jahre hier, aber ich glaube, dein Deutsch ist fast schon besser als meins.
ich danke dir, aber ich glaube, manchmal, wenn ich mich selber höre, sage ich, oh mein Gott. Aber es gibt Tage, wo kein deutsches Wort auf meinen Mund rauskommt.
Ja, jetzt wo du in Spanien lebst, vermutlich noch häufiger, ne?
Ich bin überrascht, weil teilweise kenne ich Wörter auf Deutsch, wo ich auf Spanisch nicht mehr den Namen kenne. Und das ist nicht normal. Da habe ich eine ganz coole Erinnerung, und zwar, wo ich schon in der Schule hier in Deutschland war. Da war ich schon fast ein Jahr hier in Deutschland, oder war ein Jahr in Deutschland, und man hat mich gefragt in die Schule, was Senf auf Spanisch heißt. Und das war das erste Wort, was ich auf Spanisch vergessen habe. Ich wusste nicht, was Senf hieß auf Spanisch. Das war nicht normal. Und das zweite war Steckdose. Das war Steckdose. Was heißt Steckdose? Steckdose ist eine Steckdose. Ja, auf Spanisch. Steckdose. Das war ganz cool.
Träumst du auf oder denkst du auf Spanisch oder auf Deutsch?
Unterschiedlich. Jetzt es kommt gerade, also nicht gerade, sondern bei mir ist es automatisch. Wenn ich auf Deutsch umstelle, bin ich auf Deutsch und ich denke auf Deutsch. Ich denke nicht, dass ich jetzt hallo, was soll ich jetzt machen? Manchmal weiß ich ja gar nicht, wie das Ganze funktioniert, weil das ist irgendwie automatisch. Es ist automatisch bei mir. Deutsch, Spanisch.
Das war ja von Anfang an nicht so. Also Anfang, deine fünf Wörter. Wie bist du in Triptis zurechtgekommen? Du bist da ja dann auch noch auf eine Gesamtschule, glaube ich, gegangen.
Ja, genau. Ich bin auf eine ganz normale Schule gegangen. Die war hinter unserer Haus da in Triptis. Und das war sehr hart, weil die ersten sechs Monate, stell dir mal vor, man schickt dich nach China und man steckt dich in eine Klasse, wo du nichts verstehst und du nur Banane, nicht mal Banane verstehst. Das Einzige, was ich so ein bisschen mitmachen könnte, war Mathematik. Und das war's. Und alle anderen, man hat zu mir gesprochen, man hat egal was, und ich habe nicht verstanden. Null. Und das war wirklich, die ersten sechs Monate waren sehr hart. Bis ich irgendwann mal dann angefangen habe, Freunde zu haben, dann bin ich raus auf die Straße gegangen. Dann habe ich sehr, das hat mir sehr viel geholfen. Und vielleicht deswegen verstehe ich auch sehr, sehr gut Deutsch und sogar manchmal Dialekt. Wenn bei irgendjemandem ein bisschen Dialekt spricht, dann verstehe ich sehr viel. Und zwar, ich habe Fernsehen geschaut wie ein Wahnsinniger. Ich habe Fernsehen, jeden Tag Fernsehen und Filme geschaut. Die Möglichkeit hatte ich nicht in Kuba und ich war jung und ich habe immer Filme angeschaut und alles drum und dran in Kuba, aber das war hier komplett eine andere Welt. Wir haben in Kuba drei Kanäle gehabt, ich kann mich erinnern. Und hier komme ich an und waren, keine Ahnung, über 60 Kanäle und in jedem abends einen anderen Film und hier und da. Und das war für mich ein Wunder.
Gab's einen Freund damals, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder mit dem du heute noch viel Kontakt hast, der dir geholfen hat, dich da einzufinden?
Ich habe, wir waren eine Gruppe. Wir haben nicht so viel Kontakt, aber zum Beispiel, wir sind im Facebook sind wir befreundet oder so. Und manchmal reagieren wir auf unsere Posten und alles drum und dran. Zum Beispiel, jetzt habe ich letztens einen von diesem guten Freund, alten Freund, in meine Lives bei Facebook war der dabei und er hat mich gewundert. Ich habe gesagt, oh mein Gott, der ist da. hab mich sehr gefreut, weil das ist, es gab auch schöne Erinnerungen, diese Zeiten, wo ich war, sozusagen mal angefangen, eine Leben hier in Deutschland zu haben.
Warum bist du denn oder warum seid ihr nach Stuttgart gezogen?
Ich bin nach Stuttgart gezogen, große Stadt. Ich bin erstmal nach Göppingen gezogen und dann.
Okay.
Ich habe in Göppingen gearbeitet. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Aber ich war entweder war Schwäbisch Gmünd und Göppingen. Ich war immer mit Auto unterwegs. Göppingen, Schwäbisch Gmünd und Stuttgart. Und da bin ich jedes Donnerstag schon, zwar entweder Stuttgart oder Schwäbisch Gmünd oder wieder nach Stuttgart. Es gab Tage, wo ich wirklich 3 Tage hintereinander nach Stuttgart gefahren bin, zum Party machen, immer zum Disco.
Das wäre die nächste Frage gewesen, weil ich das irgendwie total spannend finde. Hast du, als du hierher gekommen bist, irgendwie weiter musiziert oder weiter getanzt oder ist das erstmal auf Eis gelegt worden?
Ich habe zu Hause sehr viel getan mit meiner Schwester. Und wir haben Auftritte gemacht in die Schule, weil wir, schwer zu sagen, aber wir waren die einzige Ausländer in die ganze Schule. Und wir waren auch noch Kubaner.
Ja.
Und da wir Kubaner sind und alles drum und dran, zum Beispiel bei irgendwie Schule mit ich kann mich erinnern, zum Ende des Schuljahres oder sowas da, habe ich mit meiner Schwester getanzt, vor allem da. Und zu Hause vor allem sehr viel. Zu Hause haben wir immer was gemacht. Immer.
Wann hast du denn in Deutschland zum ersten Mal auf der Salsa-Party getanzt?
Das erste Mal, das war in Gera. In Gera gab es eine kubanische Restaurant und da haben wir mal so Samstag Party gemacht und da bin ich auch mal damals schon so meine Anfangszeiten bin ich hier schon mal nach Gera gegangen zum Tanzen oder zum Musik hören, zum Party machen. Mhm.
Da bist du ja irgendwann in den Süden gezogen?
Genau.
Eigentlich des Berufswegens oder weil du was anderes sehen wolltest?
Ich wollte was anderes. Das kleine Trip, das hat mich irgendwie rein, wie soll ich sagen, es hat mich nicht gestört oder so, sondern ich wollte einfach was anderes. Ich habe mich wirklich nicht da für mein ganzes Leben da gesehnt. Und da bin ich einfach, habe ich gesagt, tschüss.
Wie bist du denn dann in die Salsa-Szene reingerutscht? Also, hast du zuerst unterrichtet, zuerst aufgelegt?
Ich habe zuerst aufgelegt und zwar ein Zufall. In Schwäbisch Gmünd gab es ein kubanisches Restaurant, heißt La Casa Cubana. Und ich war sehr gut befreundet mit dem Sohn von der Besitzerin. Mhm. Und der Besitzer waren zwei Kubaner. Und die wollten einfach, haben gesagt, ey, wir machen eine kubanische Party. Und zwar ein Restaurant. Und ich gesagt, komm, cool, ich bin dabei. Was muss man machen? Wir brauchen DJ. Und ich gesagt, du, ich bringe meinen Laptop mit, ich habe Musik. Und so hat es angefangen.
Wie bist du denn damals an die Musik gekommen?
Ich habe sehr viel Musik selber gesammelt, schon von, weil ich ja selber sehr viel Musik gehört habe. Und ich habe es einfach nur aus weil ich es mochte, einfach nur Musik gesammelt.
Also aus Kuba auch schon mitgebracht Sachen?
Aus Kuba habe ich Kassetten mitgebracht. Aus Kuba habe ich Kassetten, ich glaube, die habe ich irgendwo noch. bei meiner Mutter im Keller.
Wir machen irgendwann mal eine Kassettenparty.
Meine Kassetten habe ich mitgebracht von Kuba und aber hier habe ich schon gleich CDs gehabt mit Salsa und alles drum und dran. Mhm. Das war schon eine andere Welt. Und dann gab es mein erstes PC und dann war nur alles digital sozusagen.
Und wie bist du denn aus dem kubanischen Restaurant ins Pachanga gekommen?
Ins Pachanga? Ich bin nicht mal erstmal ins Pachanga gekommen. Von diesem kubanischen Restaurant bin ich früher gab es in Feuerbach ein Bar-Restaurant, hieß El Padrino. Und das erste Mal, wo ich in Stuttgart aufgelegt habe, habe ich in diese El Padrino aufgelegt. Von El Padrino bin ich in Zapata.
Zapata, ja.
Zapata kennen alle, die schon vor, keine Ahnung, 10 Jahren in Stuttgart gelebt haben und die Süd-Salsa-Szene in Deutschland kennen. Zapata war eine der größten Salsa-Discos Deutschland. Und da bin ich von El Padrino in Zapata und dann habe ich teilweise in Zapata und dann habe ich in La Pachanga auch angefangen zu Musik zu spielen. Und das waren meine Anfänge sozusagen.
Wie bist du denn dazu gekommen, selbst auch noch zu unterrichten?
Oh, das war, ich habe immer getanzt. Ich habe die ganze Zeit auch wo ich aufgelegt habe, immer noch, auch wenn ich immer, wenn ich irgendwo Festivals bin oder Party, wenn ich weiß, Musik läuft 3 Minuten, 2,5 sind für Tanzen. ich habe immer getanzt und eine der Kubaner, die früher in La Pachanga unterrichtet haben, könnte irgendwie nicht unterrichten und er sagt so, komm Leo, unterrichte du mal für mich. Ich habe gesagt, was, komm, ich habe es nie gemacht, ich kann schon tanzen, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und er hat gesagt, pass auf, komm heute gleich vorbei, schaust du mal, wie ich unterrichte und dann kannst du machen, so wie es du willst. Und so habe ich angefangen. So habe ich angefangen und zwar gleich danach habe ich, ich glaube, das war Mittwoch, habe ich Mittwoch für, keine Ahnung, über 5 Jahren oder so, in La Pachanga kubanische Salsa unterrichtet. Dann habe ich sogar Bachata unterrichtet am Donnerstag und Rueda auch noch unterrichtet. Das war meine Anfang, sozusagen, meine Anfangszeiten. Als Lehrer, als Salsa-Lehrer.
Und dann hast du irgendwann deine eigene Tanzschule gegründet?
Ich habe dann teilweise gehabt, weil es war in Esslingen, das ist ein Ort, Außenort von Stuttgart, gab es eine andere Tanzschule von einer anderen Kubaner und da habe ich dann sozusagen meine erste Gruppe Rueda gemacht. Und die habe ich auch jahrelang gehabt. Und die Tanzschule gehört den anderen Kubaner, aber meine Unterrichten, die ich gemacht habe, waren für mich sozusagen. Das war meine eigene Tanzschule unter einem anderen Namen.
Musik aufgelegt, unterrichtet und irgendwann kam das erste Festival.
Ja, Musik aufgelegt, unterrichtet und auch noch gearbeitet und gelernt.
Genau, das wissen wir vielleicht nicht. Du hast das ja eigentlich nicht hauptberuflich gemacht, ne?
Nee, ich habe 2 Ausbildungen gehabt. Ich habe Industriemechaniker und KFC-Mechatroniker, aber das habe ich später gemacht. Und es war alles gleichzeitig. Das heißt, tagsüber war ich arbeiten oder in die Schule, abends war ich unterrichten und am Wochenende DJ.
Also du hast früh angefangen, dein Leben voll zu packen.
Genau, genau. Ich habe schon ein gutes Stück Arbeit hinter mir.
Aber erzähl doch mal von dem ersten Festival, auf dem du gebucht wurdest.
Das erste Festival, die ich gebucht worden bin, das war das Rueda Festival. Das Rueda Festival und ich durfte sonntags mal spielen.
Und woher kannte Thomas dich?
Der Thomas, das war eine coole Geschichte, der erzählt sie immer wieder gern. Und zwar, ich habe vorhin aber erwähnt, El Padrino. Und wo ich in diese Padrino aufgelegt habe, er war einmal da und ich wusste nicht, wer er ist. Und er ist sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr guter Kritiker, okay? Er war da und er hat mich gehört und der sagt sie immer noch, das sind nicht genau die Worte, aber er sagt, wie schlecht der ist. Wie schlecht er ist. Aus dem wird nichts. Irgend sowas. Aber vielleicht ja mit der Zeit habe ich mich ein bisschen verbessert, sozusagen. Und da gab es einen anderen DJ, heißt Eduardo oder DJ Caiman, glaube ich, irgend sowas. Und ich war befreundet mit ihm und er konnte irgendwie nicht am Sonntag nicht. Und dann war ich dran. Das war mein erstes kubanisches Festival. Und danach, dann ging es wirklich ein Stück nach dem anderen. Dann gab es dann erstmal in Stuttgart Kuba Festival, dann gab es da früher dann diese Kuba Weekend. Am Anfang waren sie nicht so viel, aber dann, aber waren gut. Waren nicht viel, aber waren gut. Ich kann mich erinnern, vor 12 Jahren waren nicht so viele kubanische Festival hier in Deutschland oder waren in Deutschland viele kubanische Festivals. Und das waren meine erste und dann der folgende Festivals in meinem Leben sozusagen.
Gab es ein Event, auf dem du aufgelegt hast, wo du danach gedacht hast, jetzt habe ich es geschafft?
Ja, und das war das erste Guaguancó Festival in Barcelona.
Von Jorge Camagüey.
Von Jorge Camagüey, ja. Und zwar, da gab es noch ein Festival von einer anderen Tanzschule. Ich glaube, war es Villa Danza oder sowas in der Art. Und da war er eingeladen. Ich hab ihn kennengelernt bei Rueda Festival, aber da hat er mich sozusagen zum ersten Mal gehört. Er war begeistert von mir, junge Kerl, der kubanische Musik auflegt. Cool. Und er hat gesagt, du, ich lade dich zu meinem Festival. Aber nein, warte mal. Ich habe mich verehrt. Das erste Festival, wo ich wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich dabei. Das war ein Festival, der auch von Jorge Camagüey organisiert worden ist, und zwar in Barcelona, und zwar für die Frauen. Ich kann mich nicht, Afro Obeni, irgend sowas in der Art, hieß es. Es, glaube ich, wurde nur zweimal gemacht. Es wurde nur einmal gemacht. Und ich war dabei, ich bin eingeladen. Und gleich danach hat er gesagt, okay, du bist bei Guaguancó dabei. Und da hat meine sozusagen meine internationale Karriere angefangen, weil bis dahin war ich nur hier in Stuttgart. Ich war nur in Stuttgart. Gut dabei, aber ich war in Stuttgart. Da habe ich schon teilweise schon in früher Budaland schon aufgelegt, dann Pachanga, dann El Pasito habe ich auch aufgelegt. Dann gab es noch, in der Nähe vom Flughafen gab es noch ein kubanisches Restaurant, da habe ich auch noch aufgelegt und Zapata vor allem. Zapata war sozusagen meine erste große Publikum. Und dann Pachanga, wo ich da sozusagen war Resident DJ in Pachanga und in Zapata.
Und dann bist du, oder inzwischen hast du ja auf ich glaube, du bist einer der wenigen DJs, der quasi auf allen wichtigen kubanischen Events aufgelegt hat. Calle de Temberos, Festival de Cuba, Havana en Belgrado, Unidanza, Rueda Festival.
Sehr viele. Ich habe schon aufgehört zu zählen.
Ist dir denn, ich habe gedacht, ganz klar, Croatian Summer Salsa Festival, Bachaturo, Euro Salsa und Sensual Festival. Ist dir irgendein Event besonders in Erinnerung geblieben? Von diesen ganzen Festivals, auf denen du bisher aufgelegt hast?
Oh, sehr viele. Es gibt Größe und es gibt gute und es gibt sehr viele Festivals. Und ich meine, jeder ist ein bisschen anders. Jeder Festival ist ein bisschen anders, aber es gibt schönere Festivals. Zum Beispiel, ich bin seit Anfang zum Beispiel bei Havana Belgrado. Havana Belgrado für mich ist eine der beste kubanische Festivals, die es gibt. Das sage ich immer, wenn man dahin geht, man muss wirklich schon sich gut vorbereiten, weil das ist kein Spiel. Da geht man wirklich dahin und alles zu geben. Ja. Das ist zum Beispiel. Und dann gibt's hier Roller Festival. Das ist ja meine erste und meine. Ich bin ja auch Resident DJ für Roller Festival. Und teilweise organisiere oder ich helfe den Thomas ein bisschen mit Ideen und bei der Organisation dann vor Ort, um alles drum und dran. Und das ist wie wie zu Hause, wie zu Hause für mich.
Ja.
Und jeder ist ein bisschen anders, jeder ist ein bisschen anders. Ich habe bei jedem Festival, auch bei jeder Party, meine Spaß, meine große Spaß. Und es gibt größere, es gibt kleinere, es gibt verschiedene, aber alles sind schön für mich.
Was war der skurrilste Moment auf dem Festival bis jetzt?
Pass auf, das erste Mal, wo ich vor, keine Ahnung, waren 3000 Leute in Kroatien zum Beispiel aufgelegt habe, das war sehr, sehr erregend. Das war, oh mein Gott, ich hoffe, jetzt passiert nicht irgendwas. Dass man als DJ, man hat immer irgendwie Angst, Musik, PC geht aus oder irgend sowas in der Art.
Ja, ja.
Und das habe ich ganz am Anfang gehabt, aber irgendwann mal nicht mehr. Und da habe ich wieder diese Schock gehabt. Oh mein Gott.
Das war so eine Open-Air-Party? War das die auf dem Marktplatz?
Oder? Da waren mehr Leute. Aber abends, da habe ich wo ich abends aufgelegt habe, auf die kubanische Floor. Und das ist wirklich,
ja.
Man muss wirklich dahin gehen und das wirklich sagen, oh mein Gott, ist das wirklich wahr? Und abends bei so vielen Leuten, beim Festival sind 1.500 Leute, aber das Doppelte, das Dreifache Publikum dazu haben, das ist schon eine schöne Erfahrung sozusagen. Und das Schönste für mich, meine Musik ist für mich alles. Vielleicht die mich kennt, sagen, ich bin Fan von Havana de Primera oder sowas in der Art. Wenn ich in ein Live-Konzert von Havana de Primera beim Festival bin und ich darf mal mitspielen, das heißt, ich gehe da so ein Guiro dahin und da fange ich mitzuspielen. Das ist für mich auch bei anderen Konzerten. Ich habe bei vielen, zum Beispiel bei Michael Blanco habe ich das schon mal gemacht, La Reve habe ich schon mal gemacht und es ist das Schönste für mich, wenn ich da bin und das Live-Musik da wirklich dann richtig da, ich bin dabei, ich bin es, ich bin da, ich bin ein Stück davon.
Wie ist es für dich, wenn du die Musiker triffst, also wenn du Michael Blanco triffst oder Alexander, bist du da auch noch Fan?
Ja, ich bin immer Fan. ich bin immer Fan. Das heißt, eine Freundschaft entsteht irgendwie dann mit der Zeit und ein bisschen mehr auch. Aber ich bin immer noch Fan. Ich bin immer noch Fan. Ich meine, ich habe zum Beispiel viel Kontakt mit denen, nicht nur mit Michael Blanco oder mit Alexander, mit El Nino komme ich sehr gut klar. Mit sehr vielen. Und ich habe nicht jeden Tag, aber sehr guter Kontakt mit denen und es ist eine Freundschaft, aber ich bin immer noch ein Fan, sozusagen.
Du hattest eben erzählt, dass du Angst hattest dass irgendwas passieren könnte. Und da fiel mir ein, dass vor 3 Jahren wir zusammen in Kroatien gewesen sind und du solltest bei einer Open-Air-Party tagsüber auflegen und es hat angefangen zu regnen.
Ja, genau. Oh, cool. Ja, ganz spontan irgendwie mit glaube ich, war es eine Tüte oder sowas, eine Art alles irgendwie habe ich mich da geschützt und versucht sozusagen, dass meine Equipment nicht kaputt geht, weil stell dir mal vor, da gab es noch ein paar Tage so aufzulegen und du hast kein Equipment. Wie machst du das?
Ja, ja.
Das ist wie gehst du mal zum Krieg ohne Waffen.
Ja, macht wenig Spaß.
Ja, ich passe sehr viel auf meine Arbeitszeug sozusagen.
Was war denn so das schlimmste Event für dich bisher? Also ist gar nicht bezogen auf das Event an sich, sondern wirklich für dich als DJ, gab es irgendein Event, wo du einen Tag vorher krank geworden bist oder wo einfach die Technik komplett ausgefallen ist bei 2000 Leuten oder wo du es geschafft hast, die Tanzfläche leer zu spielen? Gab es so einen Moment?
Ist schwer, aber ich sag mal, das ist eine gute Frage, aber da müsste ich mal wirklich dran denken, ob sowas gab's. Weil bis jetzt, ich meine, jeder hat irgendwie so seine PC-Ausfallen gehabt, aber irgendwie man sagt, hey Leute, tut mir leid, jetzt geht's gleich weiter.
Ja, ich erinnere mich daran, da haben wir zusammen in Düsseldorf. Du bist ja übrigens, bist du ein ganz großes Vorbild von mir.
Oh, danke.
Und als ich zum ersten Mal mit dir zusammen auflegen durfte, Da war ich verdammt nervös.
Ach.
Und doch wirklich, das war in Düsseldorf, glaube ich. Und ich weiß noch, natürlich ist mir der Rechner abgeschmiert während des Gigs. Und ja, du bist dann hergekommen und hast mir die Schultern geklopft und gesagt, alles gut, und hast dann deinen Rechner kurz wieder angeschmissen. Aber das war mir so unangenehm, weißt du? Wenn du mit deinem DJ-Idol zusammen auflegen darfst und dann verkackst es.
Ja, du, es ist kompliziert. Da habe ich eine sehr gute Erinnerung. Es war eine der ersten Festivals, da war ich mit Thomas Kupschup, waren wir in Dänemark, in Sunderburg. Und ich bin da mitgefahren mit ihm, und ich war eigentlich nur eingeladen, und mal eine Stunde aufzulegen und zwei Stunden unterrichten, sozusagen. Und abends bei der Party, ich kenne mich, also die Erinnerung habe ich so ein bisschen da, aber ich weiß nicht ganz genau, wie es war. Und zwar, da war eine andere DJ, der hat angefangen, es war eine Frau. Ich kann mich jetzt den Namen nicht mehr erinnern. Da hat sie angefangen. Und dann sollte ich Musik spielen, dann habe ich alles, meine Vorbereitungen und alles drum und dran. Und komischerweise, ich lache jetzt immer noch, aber ich habe angefangen zu spielen und ich habe nicht aufgehört zu spielen, bis der Party vorbei war. Und danach, es war Leo spielt, nicht jemand anders. Und ich war eigentlich nur gebucht für eine Stunde. Und das war, oh, was ist hier los?
Aber ist ein Kompliment.
Ja, das ist sehr, 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 sehr gutes Kompliment.
Lass mich, wenn wir gerade über Komplimente sprechen, auch mal eine andere Frage stellen. Für mich bist du ja einer der, oder vielleicht sogar der beste Salsa-Cubana-DJ oder Casino-DJ, Timba-DJ in Deutschland gewesen. Man hört aber Danke. Von dem einen oder anderen manchmal, der Leo spielt mir zu kommerziell. Hast du das schon mal gehört?
Ja, jeder hat seine Meinung, und ich bin dankbar, dass viele sagen und dass viele immer die Meinung geben über die Musik, die man spielt. Ich bin DJ, und man muss auch die Meinung von die Dancer, von die anderen Leute annehmen und die Kritiken annehmen. Viele sagen, ich spiele kommerziell, andere sagen, ich spiele überhaupt nicht kommerziell. Kommt drauf an, von welcher Blick man das Ganze sieht, sage ich dir jetzt gleich wieso. Und für andere sagen, ich bin so Hardcore-Kubaner. So richtiger Hardcore-Kubaner. Und zum Beispiel, ich bin ein DJ, jetzt gerade höre ich sehr viel Musik, aber es gab Zeiten, wo ich keine Zeit zur Musik zu hören hatte oder habe. Und zum Beispiel abends, ich habe Wochenende aufgelegt, habe Sonntag mein PC eingepackt und nächste Freitag bei der nächsten Party wieder aufgemacht. Ich mache mir keine Playlist, ich mache keine Vorbereitung und irgendwie, ich muss jetzt nach China und das Lied spiele ich und das Lied spiele ich, keine Ahnung. Kannst du sogar Luis fragen, der auch das Vergnügen hat, das sozusagen mal jetzt mit mir zusammen aufgelegt. Und manchmal sind 30 Sekunden, bevor das Lied fertig ist, und ich weiß gar nicht, was ich als nächstes Lied spiele. Und das passiert mir zu 80% den ganzen Abend, weil ich schau mal, was die Leute mögen, was die Leute tanzen. Und ich beziehe mich nicht jetzt hier komplett auf eine Person. Und ich schau mal auf das Ganze, nicht auf eine, sondern wie die Leute tanzen, was die Leute tanzen. Wenn ich merke, okay, eine kubanische Person wird mehr getanzt als eine normale Salsa-Song, dann versuche ich ein bisschen mehr kubanisch zu spielen, aber ich vergesse auch nicht die anderen. Versuche das Ganze zu mischen. Ich nehme immer gern Kritiken an, das ist das Gute. Ich mache mir keinen Kopf auch dafür. weil wenn ich sage, wenn ich spielen würde, was ich mag, was ich wirklich höre, wenn ich Musik höre, dann wird keiner tanzen.
Jetzt bin ich neugierig. Was für Musik hörst du denn
privat? Live-Konzerte. Nur Live-Konzerte. wenn jetzt ein Album rauskommt, irgendwie sowas, dann höre ich mir auf jeden Fall und dann tue ich mal ein paar Mal anhören und immer wieder, wenn ich irgendwie was mache. Aber wenn ich jetzt irgendwie was für mich selber, wenn ich sage, okay, jetzt will ich mich entspannen, ich will Musik hören, ich will Musik genießen, ich will es in mich selber reingehen, dann, es gibt einen Ordner bei mir, heißt Live-Musik und dann geht's los. Und das ist, was ich sage, was mich komplett, was mich nährt von Kuba, was Musik heißt, das meine Wurzel sozusagen. Und ist aber nicht, was ich wirklich eher in einem Festival öfters oder auf eine Party, was normal gespielt wird. Und zu dem Thema kommerziell, Leo spielt kommerziell oder nicht kommerziell, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich war Resident DJ von, wo ich in Stuttgart gewohnt habe, von Café Nil. Café Nil jahrelang nach Buddha Lounge und
war immer sonntags, ne?
Genau, da waren wir drei DJs oder so und wir haben immer so abgewechselt sozusagen und ich war einer davon, der Resident DJ von Anfang an und Stuttgart hat Sonntag eine sehr, sehr, sehr kommerzielles Publikum. Sehr kommerzielles Publikum, weil da kommen wirklich alle. Die Kubaner und die Linientänzer, die Mambo-Tänzer, da kommen alle. Und da hast du nicht 150 Leute auf einer Party, da hast du zu den guten Zeiten 1000 Leute und draußen eine Schlange, die bis zur Straße da manchmal lang sozusagen. Befriedige mal bitte mal alle. Da steht der Kubaner neben dir und sagt dir auch Spanisch, ey, komm, spiel mal Kubanisch hier. Und da steht der andere, wo du gut kennst und du weißt ja gern mal Linientanz und dann spielst du mal für den. Man kennt mich, weil ich jetzt hier als kubanischer DJ mal ein bisschen sozusagen rausgespitzt habe. Mhm. Aber ich spiele eigentlich alles. Ich habe sogar auf russischen Hochzeiten gespielt. Und das ist schon mal was.
Leo, hast du Vorbilder?
Ja. Ich hab Vorbilder. Erzähl. Ja klar. Wo ich angefangen habe und wo ich in diese richtige kubanische Szene reingegangen bin, da habe ich mir gesagt, oh mein Gott, ich habe einen Namen gehört und tralala. Und ich kann mich erinnern, das erste große Festival, wo ich da war, aber ich habe nicht da was gemacht. Und es war das letzte Cuba Me Mucho in München. Mhm. Ich war dabei, Mann. Das war für mich ein Highlight. Das war auch das Festival oder zu der Zeit, wo bei mir diese Impfung, kubanische Musik, vorher habe ich alles gespielt und ich hatte jetzt ja nicht die richtige Linie sozusagen, die richtige Faden gefunden. Ja. Und bei dem Konzert von Havana de Primera und das Thema Mi Musica, ich kann mich erinnern, ich hab nicht geheult, aber ich habe irgendwas gespürt, Mann. Und seitdem, dann war es irgendwie gnadlos. Dann gab's eine Veränderung in meine Karriere sozusagen.
Ich finde auch, den Song sollte man viel häufiger spielen, weil der ist einfach unglaublich brillant.
Das war der Song, wo sozusagen mal das Kubanische in mir richtig mal so erweckert wurde. Sozusagen, ja, das war. Und zu dem Thema hier, DJs, die ich habe gesagt, Namen. Zum Beispiel, ich habe sehr großen Respekt vor Dani La Clave. Für mich eine der besten DJs, die ich gehört habe, die ich kenne, sehr gute Freund von mir. Wir quatschen immer wieder, wir schreiben uns und alles drum und dran. Sehr großer Respekt vor Dani La Clave.
Das ist jetzt in den USA, oder?
Ja, ist er wieder in den USA. Er war für kurze Zeit wieder hier in Italien, aber jetzt ist er wieder nach USA. Der Band ist eher meine Idol.
Okay. welche DJs gibt es noch in Europa, wo du sagst, Mensch, die kamen es echt drauf? Du darfst jetzt Werbung für vier Kollegen machen.
Vier Kollegen machen, okay, ich mache Werbung. die ich möge, zum Beispiel Jack El Calvo, ja. Rombero, DJ Rombero aus der Nähe von Stuttgart, Karlsruhe. Ja, mit Rumbero habe ich eine sehr große Verbindung, weil mit Rumbero habe ich am Anfang und auch in sehr viele Festival haben wir zusammen immer aufgelegt. Und wenn wir zusammen spielen, da gibt es eine Connection, da gibt es eine Verbindung. Wir synchronisieren uns bei Musik. Es gab abends zum Beispiel, ich kann mich erinnern, bei Festival de Cuba haben wir mal abends eine ganze Nacht, wirklich mal von Anfang an bis Ende, ein Lied er und ein Lied gespielt. Ein Lied er und ein Ich gespielt. Und das war das war Hammer. Das war es. Diese Verbindung gibt's nicht mit vielen DJ-Kollegen.
Ja, das stimmt.
Mit Luis komme ich sehr gut klar. Ich sage immer, komm, arbeite mal. mit Luis komme ich sehr gut klar. Und ja, wie viele habe ich schon?
Ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, du hattest Ilapu, Luis
und Jack.
Und Jack, genau.
Genau. Eine noch. Weil Puma aus Berlin ist ein sehr cooler Typ. Er macht seine Arbeit sehr gut. Und wir kennen uns nicht schon lange, aber er, ich sag mal so, man sollte man auch professionell das Ganze angehen und er macht das auch sehr, sehr professionell. Das ist ja El Puma aus Berlin.
Ja, er war auch bei Unidanza, ist er ja spontan eingesprungen als
Absagen. Habe ich empfohlen.
Ja, genau. Sehr gut, weil war eine tolle Party. Lass uns über Geld sprechen. Soll man zwar normalerweise nicht tun, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, das dich auch stark beschäftigt. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen vor 2 Jahren oder so. Und zwar Tanzlehrer, Dozenten auf Festivals haben ja in den letzten 5 Jahren, oder sind die Gagen sind ja wirklich gestiegen in den letzten 5 Jahren.
Ja.
Bei euch DJs ist das Verhältnis, oder wenn man auf Stunden runterrechnet, immer noch etwas schlechter dargestellt als bei den Tanzlehrern.
Sehr schlechter.
Fehlt dir die Wertschätzung gegenüber den DJs oder wie empfindest du das? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist.
Ich fange mal so an. Es gibt sehr viel Kompetenz. Es gibt sehr viel Kompetenz in der Szene. Jeder, zum Beispiel jetzt gerade in dieser Quarantäne, jetzt sehe ich mal die Lives und alles drum und dran. Und jeder ist DJ hier zu Hause. Und jeder will, wenn der Quarantäne vorbei ist, will auch irgendwie groß werden und ein Festival auflegen. Das sehe ich schon gut. Das sehe ich schon im Voraus, kann ich dir sagen. Es gibt sehr viele Konkurrenz. Es gibt sehr viele Leute, die Musik hören und die diese Kultur sozusagen mal verteidigen. Und ich bin dafür und ich freue mich, weil das ist ja auch meine Kultur. Es gibt sehr viele DJs, die möchten gerne mal sich einen Namen machen. Das heißt, ich will. Und diese Ich will macht viel kaputt. Weil dann heißt nicht, ich komme für eine Ex-Gage zu einem Festival, sondern ich komme umsonst und ich zahle mir meinen Flug und alles drum und dran. Ich will auf die Bahn sein und ich will das da Werbung machen für mich. Und das macht sehr viel kaputt. Da kommt jetzt auch, teilweise sind die Veranstalter schuld, weil die schätzen nicht wirklich, was ein professioneller DJ ist oder was eine Amateur-DJ ist. Für mich professionell ist ein DJ, der auch davon lebt. Ich lebe davon, jetzt gerade zum Beispiel. Und ich will nicht sagen, ich bin professionell, sondern ich hab Erfahrung. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen Erfahrung. Es ist kompliziert, das ganze Thema. Da macht sich die Kompetenz macht viel kaputt. Auch unter sozusagen mal die großen Namen, sozusagen die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, gibt's auch Kompetenz, gibt's überall. Das ist ja normal. Das Ganze geht dann wirklich dann an die Veranstalter, weil die Veranstalter sagen, okay, da spare ich mir 500 Euro und egal, DJ ist DJ. Mhm. Aber was die Veranstalter nicht schätzen, ist ein Festival, sage ich mal so. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ein Festival und eine Party, normale Salsa-Party. Festival, wenn die Workshops scheiße laufen, Entschuldigung das Wort, wenn die Workshops schlecht laufen, jetzt.
Wir sind unter uns, wir sind unter uns.
Wenn das Workshop schlecht läuft, wenn die Organisation schlecht läuft, aber du hast ein hammergeile Party, eine gute Musik. Ich will nicht sagen, dass ich gute Musik spiele, aber wenn du eine hammergeile Party hast, dann sagen die Leute, okay, die Workshop war scheiße, aber ich habe so eine geile Nacht gehabt, ich habe durchgetanzt, ich musste wirklich eine Lied nach dem anderen tanzen und wow, ich vergesse teilweise schon die Workshops, dann es ist eine große, sagen wir mal so, eine große Unterschied. Wenn du aber zum Beispiel, so wie ich von vielen höre, es ist Workshop war scheiße, aber wenn das DJ auch noch abends scheiße ist, dann, oh mein Gott.
Dann war das Festival halt einfach nicht gut.
Dann war das natürlich nicht gut. Und ich ziehe mich immer zurück. Ich lasse die Leute immer labern und dann, wenn ich dran bin, bin ich dran. Wenn nicht, dann halte ich meinen Mund zu. Aber was wirklich nicht viele Veranstalter schätzen, ist, dass ein guter DJ, eine, der weiß, wie das Ganze funktioniert, das Unterschied machen kann. Und es lohnt sich wirklich, vielleicht mal abends mal für einen Abend paar Euro mehr zu zahlen und irgendwie nicht versuchen zu sparen, um das Ganze so schöner zu gestalten und auch dem Publikum zufriedenzustellen. Das ist das große Unterschied, zum Beispiel beim Festival. Bei Salsa-Partys, ich kenne es, weil ich habe in sehr viele Salsa-Partys auch noch aufgelegt und ich kann mich immer wieder, ey, zum Glück bist du da. Letzte Woche Samstag, letzte Woche Sonntag. Und teilweise gehen auch das Publikum. Es gibt Publikum, die halten bis 3 Uhr morgens, es gibt Publikum, die halten bis 5 Uhr morgens, es gibt Publikum, die sind um 12 zu Hause. Und es ist immer unabhängig von DJs. Ich zum Beispiel hier ein gutes Beispiel, die ich sehr oft, weil ich war jahrelang dabei bei Café Nil. Ich kann mich erinnern, Café Nil gibt es 1 Uhr morgens und ich kann mich erinnern, vielmals kam der Türsteher um 1 Uhr morgens, hey, mach die Musik aus. Und es gab auch Tage, wo um 12:30 war schon nicht mehr so viel los, aber die meistens, es kommt drauf vom Publikum, aber man weiß und man kennt den Unterschied. Man kennt den Unterschied auch, wenn man wirtschaftlich, sage ich mal so, auch was hörst und sagt der Türsteher, hey, heute waren 700 Leute, letzte Woche waren nur 300 Leute. Dann hörst du es.
Ja.
Dann weißt du auch, okay, das ist gut. Und das macht der Unterschied. Gage ist immer unterschiedlich. Eine Salsa-Party oder ein Festival, das ist, wenn du mir die genauen Fragen stellst, dann beantworte ich dir.
Ich werde nicht nach einzelnen Partys oder einzelnen Festivals fragen. Mich hat es nur interessiert im Allgemeinen, weil es ein Thema ist, das, worüber wir zwei ja auch schon mal gesprochen hatten. Und ich finde es auch ganz wichtig, das mal von einem DJ zu hören, der in der Szene mehr als nur bekannt ist und der auf vielen Events schon gespielt hat. Weil ich glaube auch, dass wir da noch ein bisschen Nachholbedarf haben in der Szene.
Ja, das ist ja ein sehr kompliziertes Thema. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Und ich bin zum Glück nicht der Jüngste, sage ich mal so, aber man sollte wirklich mal Ziele setzen in das Ganze und mal Prioritäten vor allem. Ich schätze immer gern, wenn ich mal so ein Gespräch habe mit irgendwie einem Veranstalter und er sagt, oh, du hast recht. Ich sehe das Ganze auch selber nicht nur als DJ oder als Tanzlehrer, wenn es drauf ankommt, sondern auch als Veranstalter. Ich habe sehr viele Veranstaltungen mitorganisiert, auch Veranstaltungen gemacht. Ich sehe das Ganze, wenn ich reinschaue, sehe ich das Ganze von beiden Seiten und nicht nur von einer. Und man sollte wirklich mal bei einer Salsa-Party oder eine Festival mal Prioritäten setzen.
Ja.
Das ist sehr
Leo. Das Thema könnten wir bestimmt noch stundenlang besprechen, weil es wirklich wichtig ist. Aber wir haben schon über eine Stunde gesprochen und ich habe noch ein paar Fragen, die mich brennend interessieren.
Mach weiter.
Wenn es für dich okay ist, würde ich gern zum nächsten Teil kommen.
Ja.
Ich sag jetzt ein Wort und du sagst mir dann das Erste, was dir dazu einfällt.
Okay. Cool.
Und zwar so kurz wie möglich.
Kurz wie möglich.
Ich fange einfach an.
Okay.
Ja, oder können auch zwei sein. Das ist in Ordnung. Havanna die Primera.
Boah. Ich muss überlegen. Ich muss, glaube ich, nochmal jetzt ausschneiden und nochmal wieder dran setzen.
Okay, pass auf. Havanna die Primera.
Sehr große Sache.
Thomas Kupczok.
Ein Freund.
Unidanza.
Coole Partys.
Glück.
Muss es selber machen.
Deutschland.
Teilweise meine Heimat.
Kuba.
Das ist mein Leben.
Liebe.
Meine Kinder.
Freundschaft.
Schwer zu sagen, schwer zu verdienen.
Geld.
Mach nicht glücklich.
Bachata.
Sehr romantisch.
Beste Album aller Zeiten.
Haciendo Historia.
Ah, gute Wahl. Sehr gute Wahl. Leo, ich hab noch eine Runde, wenn du noch 5 Minuten Lust hast. Ich sag zwei Sachen und du musst dich für eins entscheiden.
Okay, cool.
Spotify oder Deezer?
Spotify.
Film oder Serie?
Beide. Serie.
Was schaust du gerade?
Habe ich eine Serie angeschaut.
Ja, welche? Welche?
Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. irgendwas mit Jungen in Netflix.
Netflix oder Prime?
Netflix.
Havanna die Primera oder Michael Blanco?
Ui, Havanna.
Unterrichten oder auflegen?
Auflegen.
Ivan El Samurai oder Jack El Calvo?
Jack.
Jack oder Rumbero?
Rumbero.
Rueda Festival oder Festival de Cuba?
Rueda.
Cuba in Tunisia oder Croatian Summer Salsa Festival?
Ui, Kroatien Salsa Summer Festival.
Kanarische Inseln oder Deutschland?
Kanaren. Keine.
Kuba oder Kanaren?
Boah, da müsste ich mal denken.
Lass dir Zeit.
Ja, Kuba.
Headliner auf einer großen Party in Deutschland oder als zweiter DJ, als Sidekick, früh morgens auflegen nach dem Headliner auf einem großen Festival?
Das Erste.
Bester Reggaeton-Tänzer, Osmani Segura oder Yoandi?
Schwer. Es sind verschieden, aber irgendwie, ich sag mal Osmani.
Lieber arm sein, Musik machen, aber in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Bielefeld leben? Oder keine Musik mehr machen und reich in einem Palast auf Teneriffa leben?
Ja, Musik machen.
Was würdest du machen, wenn du zum Beispiel durch einen Hörsturz nicht mehr auflegen könntest?
Keine Ahnung. Ich will es nicht mal dran denken.
Was sind die ersten 5 Dinge, die du machen wirst, wenn die spanische Regierung die Einschränkungen wieder aufhebt?
Laufen gehen mit meiner Freundin, zum Strand gehen. Eine gute Essen, zum eine gute Restaurant zu gehen, die Sonne genießen. Wie viel waren es?
Einen hast du noch.
Einen habe ich noch. Endlich mal wieder auf ein Festival.
Sehr gut. Du musst eine Frage brennt mir noch auf den Lippen. Du bist dann ja aus Süddeutschland nach Teneriffa gezogen.
Ja.
Warum? Warum hast du uns den Rücken zugewandt?
Ja, habe ich nicht. Ich habe keinen Rücken. jeder lebt sein Leben, okay? Und es heißt nicht, dass ich satt von Deutschland war, aber das hier gefällt mir mehr.
Ja. Wie ist das denn?
Das hier ist wie ich fühle mich, ich bin seit nicht mal ein Jahr hier und es ist wirklich mein Zuhause. Ich spüre es wie mein Zuhause. Es ist ein komplett anderes Gefühl.
Wie ist es denn für dich? Weil du hast eben gesagt, dass deine beiden Kinder oder dass deine Kinder für dich Glück sind. Du bist ja schon Papa, aber das Kind ist in Deutschland, deine Tochter?
Ja.
Wie ist das für dich?
Schwer. Ich vermisse sie sehr. Und jetzt zum Glück habe ich sehr viel Kontakt mit ihr. Ich meine, wir telefonieren jeden Tag und wir sehen uns bei Skype jeden Tag. Ich komme auch immer wieder nach Deutschland, weil ja meine Tochter und meine Mutter da sind. Jetzt die Quarantäne leider nicht, aber Deutschland bleibt auch irgendwie ein Teil von zu Hause. Da habe ich auch ein Stück von mir.
Du, in der nächsten Ausgabe werden, oder in einer der nächsten Ausgaben, werde ich auch mit Osmani sprechen. Osmani Sikura. Hast du eine Frage an den, was dich schon immer interessieren würde?
Ich komme sehr gut mit Osmani, aber irgendwie eine Frage, da müsste ich mal überlegen. Ich bin ein Mensch, der immer sehr gern Witze macht. Ja, wieso trägt er immer so gern die Hose so eng? Das kannst du mal bitte fragen.
Das werde ich machen, auf jeden Fall. Leo, einmal, es war ein total spannendes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch. Wir könnten länger machen.
Für mich. Wir könnten viel länger machen, aber wir reden schon seit über einer Stunde und 15 Minuten.
Wow.
Vielleicht wiederholen wir das Ganze ja mal zu einem spezifischen Thema oder holen noch Luis mit dazu oder Thomas. Ja. Ich glaube, das wird ein total spannendes Gespräch geben.
Das war jetzt eigentlich ein kurzes Gespräch. Wenn ich mit Thomas spreche, sind es 3 Stunden.
Ja, ich muss auch immer, wenn ich Thomas am Ohr habe, muss ich auch immer zwischendurch sagen, du Thomas, ich werde gerade angerufen, ich muss ans Telefon gehen, ich muss auflegen. Jetzt kennt er meinen Trick, verdammt.
Danke für den Tipp.
Leo, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Das hoffe ich auch. Alles spätestens die Uni dann nächstes Jahr.
Ja, ich hoffe doch, dass das nicht mehr so lange dauert, Mensch. Ich bin positiv gestimmt, dass wir uns vorher auf einem Festival oder auf einem Event sehen werden.
Das freue mich schon.
Und wenn euch die zweite Folge des Salzer Podcasts gefallen hat, abonniert den Podcast und klickt auch in der nächsten Folge wieder rein. Kommentare gerne direkt auf www.salzerpodcast.de oder natürlich unserer Facebook-Seite Salzer Podcast. Von welchem bekannten Namen wollt ihr unbedingt mehr hören? Sagt Bescheid. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ihr Lieben, habt eine tolle Zeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, euer Holger.